Ja, Anfang der Woche habe ich schlecht geschlafen, weil ich wusste, ich muss heute Abend über dieses Thema zu euch predigen. Gibt es eine Hölle und wäre das ein Gott der Liebe, der dazu verdammt? Ich mache diese Arbeit 25 Jahre, aber es gibt schon manchmal Themen, die mir nicht so leicht fallen. Und dann nach zwei schlechten Nächten war ich mit Freunden im Kino, ausgerechnet mit einem Generalstaatsanwalt in einem juristischen Film, der Fall Colini. Und danach ging es mir wieder Gold. Ich habe mich auf meine Terrasse gesetzt, ein Glas Rotwein getrunken, Zigarillo geraucht und bestens geschlafen. Denn ich habe entdeckt, heute Abend, das ist gar keine schlechte Nachricht. Es sieht nur auf den ersten Blick so aus. In Wirklichkeit ist es die beste Nachricht der Welt. Ich fange mal an mit dem Thema Einladungen. Also ihr habt alle sicher irgendwo schon mal eine Einladung gekriegt. Da gibt es so wichtige und unwichtige. Und Jesus erzählt zweimal auf verschiedene Weise die Geschichte von einer Einladung, um das Verhältnis von Gott zu den Menschen zu beschreiben. Und das finde ich sehr interessant. In Lukas 14 könnt ihr auch noch mal lesen. Da setzt er noch ein paar andere Akzente. Aber einmal erzählt er es so in Matthäus 22. Da sagt er, Gott hat angefangen, seine Herrschaft aufzurichten. Und er handelt wie ein König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet. Der schickt seine Diener aus, um die geladenen Gäste zum Fest zu bitten. Aber sie wollen nicht kommen. Dann schickt er nochmal andere Diener zu den Geladenen und ließ ihnen sagen, hört, ich habe mein Festessen vorbereitet, meine Ochsen, meine Mastkälber sind geschlachtet. Alles ist bereit, kommt zur Hochzeitsfeier. Die aber kümmerten sich nicht drum, sondern gingen ihren Geschäften nach. Einer ging auf seine Felder, ein anderer in seinen Laden. Manche packten sogar die Diener und trieben ihren Spott mit ihnen und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere. Er ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, die Vorbereitungen zum Fest sind fertig, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert. Jetzt geh hinaus auf die Landstraßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die euch begegnen. Die Diener gingen auf die Straßen und brachten alle mit, die sie fanden, böse und gute. Und so wurde der Hochzeitssaal voll. Also Thema Einladung bei Jesus gleich zweimal. Es gibt ja so Einladungen, die sind nicht so wichtig und dann gibt es welche, die sind super wichtig. Also bei nicht so wichtig fiel mir ein, dass ich irgendwie jedes Jahr von so einem Autohaus einen Serienbrief kriege und die versprechen mir jedes Mal Freibier und Bratwurst, aber eigentlich wollen die nur mein Geld, dass ich ein Auto bei ihnen kaufe. Kannst du total vergessen, so eine Einladung dauert nur Sekunden, bis die im Papierkorb ist. Und dann gibt's das andere Extrem von Einladung. Stell dir vor, du bist auf so einem Kreuzfahrtschiff. Ein Freund von mir hat neulich so eine Kreuzfahrt gewonnen. Ich habe ihn noch gar nicht gefragt, wie das war. Aber eins vor Norwegen neulich, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, das wäre beinahe gesunken. Und das war so noch im Winter. Wie bei der Titanic. Und stell dir vor, du bist da drauf auf der Titanic und du schaffst es gerade noch, die Schwimmweste anzulegen und plötzlich, du dachtest noch, du feierst da oder gehst essen. Wenige Minuten später schwimmst du im Dunkeln im Eiswasser. Und dann fährt ein Rettungsboot an dir vorbei und da wirft dir jemand einen Rettungsring zu. Zack, vor deine Nase. Ist auch eine Einladung. Du hast die Wahl, zugreifen oder nicht. Niemand zwingt dich ins Boot. So eine Einladung ist das Evangelium von Jesus, die Einladung zum Glauben. Heute Morgen haben drei Leute sie angenommen und ich bin mir sicher, es war die beste und wichtigste Entscheidung in ihrem Leben. Wie ist das? Lässt Gott tatsächlich Leute auch untergehen? Gilt seine Liebe nicht allen Menschen? Nimmt er das mit der Einladung wirklich so ernst? Wenn man an die Bibel diese Frage stellt, findet man im Neuen und Alten Testament eine doppelte Antwort. Erstmal findet man, und das gilt unbedingt, die Antwort, dass Gott alle Menschen bei sich haben will, jeden Menschen, der über diese Erde geht. Und Jesus vergleicht es wie mit einem Vater, der auf sein verlorenes Kind wartet. Gott wartet sehnsüchtig darauf, dass jeder Mensch zu ihm nach Hause findet. Wir haben es eben gesungen, You are a good, good Father. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will nicht, dass einer untergeht im Dunkel und im Eiswasser. Matthäus 28, der Missionsbefehl, macht alle Menschen zu Nachfolgern von Jesus. Weihnachtsgeschichte bei Johannes. Jesus ist das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist, um alle Menschen zu erleuchten. Also, dass Jesus gekommen ist, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er die Strafe für unsere Sünden getragen hat, das gilt für alle Menschen. Gottes Rettungswille ist unbeschränkt. In allen Kulturen, allen Religionen, allen Zeiten sollen Menschen durch den auferstandenen Jesus gerettet werden. Er ist der Rettungsring für jeden, auch für den, von dem du dir das überhaupt noch nicht vorstellen kannst, dass der vielleicht mal zu Jesus gehört. Auf der anderen Seite finden wir in der Bibel und auch in unserer Alltagswahrnehmung die Wirklichkeit, dass es verrückterweise Leute gibt, die die Einladung Gottes nicht annehmen, was schreckliche Folgen hat, so wie Jesus es hier beschreibt, aber so wie ihr es auch die Jungs von der Holzmühle fragen könnt, was dabei rauskommt, wenn man so sein Leben komplett ohne Gott lebt. Wir finden bei Jesus fast kein Thema, ich würde das sogar mal auszählen, das häufiger vorkommt als die Warnung davor, diese Einladung Gottes zu verpassen oder auszuschlagen. Gleich am Anfang sagt er programmatisch in der Bergpredigt, es gibt einen schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt und es gibt einen breiten Weg in das ewige Verderben. Du hast die Wahl. Und gleich im nächsten Kapitel sagt er, viele werden mitfeiern bei dem großen Fest im Reich Gottes, bei dem Hochzeitsfest des Königs, wo die Gemeinde die Braut ist und Jesus der Bräutigam. Da werden ganz viele kommen, von Norden und Süden, aus allen Zeiten. Abraham und Isaak werden dabei sein. Aber es wird andere geben, die sind draußen in der Finsternis. Und Matthäus 13 und in ganz vielen Gleichnissen von Jesus, so ziemlich in jedem zweiten Gleichnis, dieselbe Ansage. Zum Beispiel das von der selbstwachsenden Saat. Er sagt, die Erde, die Menschheit, die ist wie ein Feld, auf dem die Pflanzen nebeneinander wachsen. Da wächst das Unkraut neben den guten Pflanzen. Aber am Ende wird geerntet und die einen kommen in die Scheune Gottes und die anderen gehen ins Feuer. Jesus redet dauernd davon. Mal nennt er es die Hölle, mal nennt er es das Feuer, mal nennt er es die Dunkelheit, manchmal einfach nur das Fernsein von Gott, dass es das gibt. Woran entscheidet sich, auf welche Seite ein Mensch gelangt? Es entscheidet sich an deiner Reaktion auf die Einladung von Jesus. Ob du seine ausgestreckte Hand, ob du den Rettungsring ergreifst oder nicht. Wenn Jesus uns begegnet in seinem Wort, jetzt in der Gemeinde oder im Leben von anderen Christen oder wenn du die Bibel liest oder wie die Conny, die hier erstmal Gott kennengelernt hat durch Bibel-TV und die Sendung mit Joyce Meyer, die sie sehr bewegt haben und dann Bücher von Anselm Grün und dann unseren Glaubenskurs. Wenn Gott dir begegnet, dann nimmt er das kommende Gericht schon jetzt vorne weg. Johannes Kapitel 5 sagt Jesus, wer an mich glaubt, hat jetzt schon das ewige Leben und kommt nicht mehr ins Gericht. Er wird nicht mehr für das Böse, was in ihm steckt, verurteilt, weil Jesus für ihn bezahlt hat. Nimmst du das an für dich? Gott hat einen Rettungswillen für alle Menschen, aber es gibt nur einen Teil der Menschen, für die das wirksam ist. Wie passt das zusammen? Wie kommt das? Es gibt einige Schlüsselstellen in der Bibel, wo das miteinander verknüpft wird, diese beiden Realitäten. Eine dieser Stellen ist das Gleichnis vom vierfachen Acker, das Jesus erzählt. Jesus sagt, die Botschaft Gottes, der Same des Wortes wird ausgestreut auf jeden Boden. Alle Menschen sind gemeint. Gott will alle retten. Aber, sagt Jesus weiter, nicht alle nehmen das Wort in ihr Herz auf. Nicht in allen entfaltet sich Glaube. Und nur wo einer das Wort aufnimmt und ihm vertraut, da wächst das Leben aus Gott. In anderen Fällen folgt der Tod, obwohl das gleiche Potenzial da ist. Es gibt noch zwei andere Brennpunkte im Neuen Testament, zwei Schlüsselstellen, Römer 3 und 2. Korinther 5, der kulminiert sozusagen an so ein paar Brennpunkten die ganze Botschaft der Bibel. In Römer 3 sagt der Apostel, Christus ist die Sühne für alle Menschen. Gott hat ihn aufgerichtet als Sühneort am Kreuz. Alle sind gemeint. Es reicht für alle, was Jesus da getan hat. Und im nächsten Vers sagt er, die das annehmen, die dem vertrauen, die werden gerechtfertigt aus Glauben. Das ist das Resultat, wie bei Jesus. Der Same für das ganze Feld. Aber ihre Wirkung hat die Sühne Christi an den Menschen, die ihm vertrauen, nicht automatisch an allen. Genauso 2. Korinther 5. Gott war in Christus. Er hat die ganze Welt mit sich versöhnt. Er ist die Versöhnung für alle. Sie reicht für alle Menschen. Und im nächsten Vers, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr müsst diese Versöhnung annehmen, damit sie wirksam wird. Es ist wie eine Medizin, die dir das Leben rettet. Aber du musst sie in dich aufnehmen. Vom Zugucken wirkt sie nicht. Nirgendwo in der ganzen Bibel hören wir, dass Gott allen vergibt, unabhängig von ihrem Glauben. Nirgendwo steht, dass die Versöhnung automatisch wirkt. Es ist wie unter Menschen auch, wenn sich nur einer mit einem anderen versöhnen will, kommt der Friede nicht zustande. Es braucht beide Seiten. Wenn das so ist, wenn es tatsächlich diese traurige Wirklichkeit gibt, dass Menschen die Versöhnung Gottes verpassen, dann kommt oft der Einwand, wäre das dann ein Gott der Liebe, der Menschen so verwirft, die sich ihm verweigern? Leute, die so fragen, meinen, Gott müsse, wenn er Liebe sei, allen vergeben, egal ob sie das wollen oder nicht. Aber so ist das nicht bei Jesus, wenn wir die Evangelien lesen. Wir sehen bei Jesus dauernd, dass er den Leuten antwortet, mit denen er zu tun hat, dir geschehe, wie du glaubst. Jesus, jeder bekommt von Jesus, was er von ihm erwartet. Wer sich selber für gesund hält und sagt, ich brauche keinen Arzt, ich brauche keine Heilung von ihm, ich brauche keine Gnade, keine Vergebung, der bekommt sie auch nicht. Jesus zwingt sich niemand auf. Er macht auch keinen Psychodruck mit der Hölle oder so. Er lässt die Leute, die nicht wollen, dort, wo sie sind. Es ist wie mit dem Rettungsring. Du musst ihn nicht nehmen. Du kannst im Wasser bleiben. Und manche sagen, hey, das ist gar kein Eiswasser. Das ist ein Pool. Ich bleib gern hier drin. Dann holt sie Jesus nicht gewaltsam raus. Niemand zwingt dich ins Boot der Gemeinde. Jesus respektiert sein Gegenüber immer. Sein Erbarmen und seine Heilung ist kostbar. Und er verschenkt sie gerne. Auch an die, die gar nichts vorzuweisen haben. Sogar an die übelsten Verbrecher, wie den, der neben ihm gekreuzigt wurde. Aber er zwingt sich niemand auf. Er bindet seine Gnade an den Glauben. C.S. Lewis sagt, und das habe ich aus dem Buch, was wir hier begleiten, zu dieser Predigtreihe empfehlen, Warum Gott, von Timothy Keller, einem Pfarrer aus New York. C.S. Lewis sagt, es gibt im Grunde nur zwei Sorten von Menschen. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die anderen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Gott vergewaltigt nicht den Willen von Menschen. Er zwingt niemand ins Rettungsboot. Ich will die Frage mal umdrehen. Wäre das ein Gott der Liebe, der einfach so alles vergibt? Sieht echte Liebe so aus? 5-mal nein. Erstens, Gott nähme uns nicht ernst, als Person, als Gegenüber. Wir wären nur Marionetten. Was wir mit unserem Leben machen, total egal. Ob wir Gott auslachen oder ihn ehren, ob wir seine Diener erschlagen, hier im Gleichnis, ob wir der Einladung des Königs folgen, total egal. Wen wir lieben, wofür wir kämpfen, woran wir zweifeln, alles egal. Am Ende gießt Gott ja doch seinen Zuckerschleim der Vergebung drüber und wir sind gefangen. Nein, das ist keine Liebe. Keine Liebe, die die Person des anderen ernst nimmt. Und Personen sind wir niemals mehr als dann, wenn Gott in unser Herz redet und fragt, willst du meine Gnade in Jesus annehmen? Zweitens, das wäre kein Gott der Liebe, der teilnahmslos zusieht, wie seine wunderbare Schöpfung kaputt gemacht wird. Als wäre ihm das egal, was Menschen miteinander machen. Oder mit den Tieren oder mit den Pflanzen. Das wird ja doch alles vergeben. Nein, mit einem Gott, der alles vergibt, das wäre kein Gott der Liebe. Drittens, angenommen, dass Gott einfach so vergibt, die ganze Sache mit dem Kreuz und mit Jesus, die wäre überflüssig. Darum beobachtet das mal, die Leute, die das so predigen, und vermutlich ist das in den Mainline-Churches so die Mehrheit, die reden ganz selten von Jesus. Die brauchen ihn eigentlich auch gar nicht. Sie brauchen keinen Gekreuzigten. Denn Gott muss ja gar nicht sein Urteil stellvertretend am Kreuz vollziehen. Ihr Begriff von Liebe erklärt das Kreuz für überflüssig. Es kommt ja gar nicht auf Gerechtigkeit an, Schwamm drüber, es wird einfach alles vergeben. Man braucht niemanden, der mit seinem kostbaren Blut für uns bezahlt. Aber Jesus hat gesagt, dass er das tun muss, sein Leben geben für uns. In Wirklichkeit ist nämlich der Vergleich vom Anfang noch krasser. Gott sitzt nicht easy im Boot und wirft uns einen Rettungsring zu. Was Jesus tut, ist, dass er ins Eiswasser springt, sich zu dir durchkämpft, dabei selber draufgeht, damit du den Rettungsring greifen kannst. So kostbar ist seine Liebe. Viertens, Gott will Gerechtigkeit. Nicht töten, nicht lügen, nicht Ehe brechen, nichts anderes als Gott behandeln, außer ihn allein. Meint er das ernst? Will er das wirklich? Oder war das nur mal so dahergesagt? Und wenn wir das nicht tun, auch egal, wird doch alles vergeben? Was für ein erbärmlicher, lächerlicher Gott wäre das, der einfach alles vergibt. Total lächerlich und auf keinen Fall ein Gott der Liebe. Denn, fünftens, ein Gott ohne Gerechtigkeit ist auch kein Gott der Liebe. Liebe impliziert Gerechtigkeit. Nur gerechte Liebe ist Liebe. Das ist mir in dem Film klar geworden. Und da habe ich mich gefreut und da wusste ich, hey, es ist eine gute, eine Trostbotschaft, die ich euch heute sagen kann. Auf den ersten Blick denkst du, Liebe muss alles vergeben. Aber auf den zweiten erkennst du, das wäre keine Liebe mehr. Sie nehme das Böse nicht ernst. Sie würde die Opfer nicht ernst nehmen. Ich hatte einen Konfirmanden hier. Manche kennen den noch, also von euch weniger, aber von dem Morgengottesdienst. Und der hat ziemlich viel erleiden müssen, weil er so als Jugendlicher etwas komisch aussah und komische Klamotten anhatte und schmächtig war. Und weil er sensibel war und gelitten hat mit Menschen, die in Not sind. Er hat eine schöne Seele, heute noch. Und in der Kleingruppe, im Konfer, da fragte ich ihn, wie das so mit dem Glaubensbekenntnis ist. Die ganze Kleingruppe ist immer sehr spannend, Konfirmandenunterricht. Ich sag euch, da erlebt ihr Sachen. Und ich habe sie so gefragt, was ihnen so Mühe macht mit dem Glaubensbekenntnis. Und da meldete sich dieser Junge und sagt, ich habe einen Lieblingssatz. Und ich frage ihn, ja, welchen denn? Und er sagt, Christus wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist mein Lieblingssatz. Der schönste Satz im ganzen Glaubensbekenntnis. Der hat das voll durchschaut. Gottes kommendes Gericht, die Hölle und der Himmel, das ist eine gute Botschaft, das ist ein riesiger Trost. All diese Gemeinheit und Lüge, all die Gewalt in der Welt hat nicht das letzte Wort, auch wenn sie erfolgreich ist in diesem Leben. Sein Lieblingssatz im Glaubensbekenntnis meint, Jesus ist Liebe in Gerechtigkeit. Liebe, die das Böse besiegt. Ihr ahnt ja nicht, was für Sachen gerade jetzt passieren. Ich habe Bilder gesehen aus Flüchtlingslagern in Libyen, in denen Menschen wie Schweine aufgehängt werden, um Geld von den Angehörigen zu erpressen. Ich habe Videos aus Nordnigeria gesehen, wo Mütter mit kleinen Kindern misshandelt werden und eiskalt ermordet. Oder die Bombe neulich im Kindergottesdienst in Sri Lanka. Glauben wir ernsthaft an einen Gott, der das alles nicht ahndet? Einen Gott, der das einfach so vergibt? Vergebung ohne Gerechtigkeit? Ist das Liebe? Bonhoeffer sagt, die billige Gnade ist der Todfeind der evangelischen Kirche. Die billige Gnade ist Gift. Sie löst alles auf. Sie dispensiert vom Glauben. Sie dispensiert von der Nachfolge. Sie dispensiert von der Gemeinschaft. Die billige Gnade zerstört die Kirche von innen viel mehr als alle äußeren Feinde. Jetzt nochmal zu dem Film, bei dem mir das so klar geworden ist mit der Gerechtigkeit und was Liebe ist. Der Film, wer hat den eigentlich gesehen hier mit dem Colini-Dings? Ja, okay, nicht so viele. Also, der Film handelt von einem Mann, der als junger Mensch ein SS-Offizier war und ein Massaker in einem italienischen Dorf begangen hat. Hier mein Freund, der Jurist, der hat das nachrecherchiert und hat herausgefunden, die Story ist echt. Und dieser SS-Mann, der hat in sadistischer Bosheit einen kleinen Jungen in den Arm genommen, hat ihn festgehalten und gezwungen zuzusehen, wie sein unschuldiger Vater erschossen wurde. Und dieser SS-Mann wurde später in Deutschland erfolgreich, wohlhabend, angesehen, bekam das Bundesverdienstkreuz. Und als in den 60ern jemand aus Italien kam, um ihn anzuklagen, da hat er sich mit einem billigen juristischen Trick aus der Affäre gezogen. Ist doch okay, oder? Ist ja schon lange her. Vergeben und vergessen. Wir glauben doch an den Gott der Liebe, der allen vergibt, oder? Der liebe Gott? Nein, das ganze Kino hat gelitten wie Sau. Das kann nicht sein, das ist keine Liebe. Liebe ohne Gerechtigkeit ist keine Liebe. Wir bekommen einen Blick in den Himmel, Offenbarung 6 wird uns das mal der Vorhang aufgezogen. Da sind die Opfer am Altar und rufen zu Gott, Herr, du heiliger, wahrhaftiger Gott, wie lange wirst du noch warten und richtest nicht und rächst nicht unser Blut? Der lebendige Gott, der uns in Jesus begegnet, schafft Gerechtigkeit. Er ist ein Gott der Liebe, weil es eine Hölle gibt. Es wäre kein Gott der Liebe, wenn er billige Gnade verschleudern würde. Liebe ohne Gerechtigkeit ist keine Liebe. Selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie werden satt werden, sagt Jesus. Was machen wir damit? Wir nehmen teil an der Leidenschaft Gottes. An der Leidenschaft, mit der der König die Leute, jeden, den er irgendwie trifft, zu seinem Fest einlädt. Der sagt, denkst du etwa, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen und nicht mehr vielmehr daran, dass er sich bekehrt und am Leben bleibt? Gott will, dass Menschen in die Umkehr finden. Er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, die Christus ist. Und wir, unser Job ist das Überbringen der Einladung. Wir stellen die Welt auf den Kopf oder wenigstens jener, damit die Menschen nicht denken, diese Einladung wäre nur ein Serienbrief vom Autohaus. Die sollen uns abspüren, wie brutal wichtig das ist. Paulus sagt 1. Korinther 6, ich bin allen alles geworden. Ich habe mich auf jeden eingelassen, damit ich auf jede nur erdenkliche Weise Menschen rette, indem sie zum Glauben an Jesus kommen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in dem Messias Jesus. Amen.